Ein herzliches Willkommen an all die Gäste heute hier in der Gemeinde in Bregenz. Liebe Geschwister, auch euch wünsche ich einen gesegneten Sabbat. Schön, dass ihr alle da seid. Ich kann mich noch ganz gut erinnern an eine Predigt, die ich gehalten habe vor ungefähr 6 Jahren. Wir schreiben heute welches Jahr? Das Jahr 2016. Und es war ungefähr das Jahr 2010 und ich hielt eine Predigt in einer Gemeinde in Norddeutschland. Ich war gerade zu Hause und ich predigte in dieser Gemeinde über das Thema Dein Reich komme, Christus kommt wieder. Und ich habe es deswegen sehr interessant gefunden, dass wir dieses Jahr als Adventgemeinde hier in Österreich wieder dieses Motto haben. Dein Reich komme. Allerdings hat mich das sehr zum Nachdenken gebracht, denn ich habe bereits vor wie vielen Jahren diese Predigt gehalten? Vor 6 Jahren habe ich diese Predigt gehalten. Und damals ist es mir durchs Herz gegangen wie nichts anderes. Ich war gerade mitten in meinem Studium und mein Herz brannte für diese Botschaft. Und jetzt sind 6 Jahre vergangen. Aber ich brauche gar nicht auf die letzten Jahre zu schauen. Ich kann mich sogar erinnern, als ich vor ungefähr 10 Jahren in meinem Jugendalter eine Predigtreihe hörte. Das waren noch damals diese alten Kassetten. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt. Ich hörte damals eine Serie von diesen Kassetten von einem Prediger. Das war einer der Prediger, die mein Leben am meisten geprägt hatten. Und ich hörte eine Serie von diesem Prediger, die aus den 80er Jahren war. Und er predigte in dieser Serie: Wir warten als 7. Tags-Adventisten auf das Kommen Jesu Christi. Nicht umsonst heißen wir auch 7. Tags-Adventisten. Jesus kommt wieder. Und das war auch seine Botschaft gewesen, damals in den 80er Jahren. Und ich erinnere mich, in der Einleitung dieser einen Predigt sprach er, dass selbst sein Großvater, bereits Adventist, diese Botschaft predigte. Und ich frage mich heute ganz ehrlich, wir haben zwar diese Aussage, dein Reich komme, und reden darüber, Jesus kommt bald wieder. Nur die Frage ist, glauben wir wirklich noch daran? Wie sieht es mit mir aus? Vor 10 Jahren habe ich das schon gehört. In den 80er Jahren hat man das gepredigt. Selbst die Generationen davor haben davon gesprochen. Seit unseren Pionieren geht die Botschaft in die Welt, Jesus kommt bald wieder. Und ich kann es durchaus verstehen, dass es den einen oder anderen vielleicht irgendwann nicht mehr aus der Fassung bringt. Wir sitzen als 7. Tags-Adventisten Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr in den Bankreihen hier in der Gemeinde Bregenz. Die Jahre verstreichen. Doch wie sieht's aus mit deiner Hoffnung? Hast du noch diese Hoffnung, dass Jesus wirklich wiederkommen wird? Ist das für dich wirklich noch eine Realität, dass das so stimmt, wie die Bibel es vorhergesagt hat? Glaubst du das noch? Und die Herausforderung in dieser Botschaft ist einfach für uns, dass wir zwischen der Hoffnung und zwischen der Müdigkeit stehen. Zwischen dem Aufgeben und zwischen diesem Feuer des Glaubens. Ja, er kommt. Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen wirst du stehen. Die Frage ist nur, wo? Erfasst dich diese Botschaft noch aufs Neue? Oder ist es für dich wieder einmal dieselbe Botschaft? Ich glaube, dass wenn wir als Adventgemeinde, die wir schon diesen Namen tragen, uns nicht erneut mit diesem Gedanken beschäftigen, warum wir überhaupt existieren und was der Kern unserer Botschaft ist, dass wir vielleicht vergessen, wer wir eigentlich sind, warum wir überhaupt so heißen. Und deswegen möchte ich mit euch gerne in die Bibel gehen. Denn ich glaube, dass das Wort aus der Heiligen Schrift, wo es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber kommt aus dem Wort Christi, dass diese Botschaft wirklich wahr ist. Und wenn du in deinem Glauben wachsen möchtest, dann höre auf das Wort Christi. Denn nur das Wort Christi wird dich wieder zu neuem Leben erwecken. Nur die Botschaft von ihm, wenn sie in das Herz eines Menschen trifft, wird dich wieder neu ausrichten und dir zeigen, wo du stehst. Ich lade euch ein, dass wir in das Matthäus-Evangelium in das Kapitel 24 schauen. Matthäus Kapitel 24 ist die Predigt, die Jesus hielt, damals kurz vor seinem Ende, über das Ende aller Dinge. Und es leitet sich so ein mit folgenden Worten. Matthäus Kapitel 24, die Verse 1 bis 3. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen. Und hier mache ich eine kurze Pause. Jesus gibt eine Botschaft. Und danach geht er hinaus aus der Stadt auf den Ölberg, setzt sich dorthin und erst dann werden ihn seine Jünger fragen, was ist damit? Hier im Geheimen wollen sie es wissen. Die, die Jesus folgen, wollen dann wissen, was Jesus damit meinte. Und hier kommt's, was die Jünger fragten. Sie sagten, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Jünger glaubten felsenfest, dass es einen Zeitpunkt geben wird, in dem diese Welt zu einem Ende kommen wird. Sie wurden von Jesus gelehrt, sie wurden von den Propheten des Alten Testamentes gelehrt, dass eines Tages diese Welt zu einem Ende kommen wird und Christus sein Reich aufrichtet. Jesus möchte ihnen natürlich eine Antwort darauf geben. Und er gibt ihnen eine erste Teilantwort über diesen Punkt. Er sagt ab Vers 4 Folgendes. Lasst uns das gemeinsam lesen. Er spricht, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Die Worte Jesu, die er als Antwort gibt auf die Frage seiner Jünger, sind Worte, die für uns von großer Wichtigkeit sind. Du kannst egal welches Buch lesen, was über diesen Abschnitt spricht. Ich habe unzählige jetzt gelesen, Kommentare oder was auch immer, die über diesen Abschnitt sagen, Jesus glaubte und Jesus lehrte und er ließ auch seine Jünger glauben, dass eines Tages diese Welt zu einem Ende kommen wird. Das war für die Jünger definitiv klar. Für Jesus war das die Botschaft, die er seinen Jüngern mitgeben wollte. Es wird einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte geben, wo es einen Abschluss gibt. Ein Ende der Zeitalter heißt es in der Heiligen Schrift. Und diese Botschaft, dass eines Tages die Welt zu einem Ende kommen wird und Christus sein Reich aufrichtet, das war die Hoffnung für die christliche Gemeinde seit Anbeginn bis zum Ende. Das war der Ausblick für die gesamte Bevölkerung, die zu Gott gehörte, sein Volk, von Anfang an bis zum Schluss. Und wenn wir heute in unterschiedliche christliche Kreise hineinkommen, werden wir genau das hören. Es gibt viele Christen, die immer wieder das apostolische Bekenntnis wiederholen. Und in diesem apostolischen Bekenntnis sagen sie, dass der Herr wiederkommen wird als ein Richter, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Sie glauben also schon, wenn sie es doch wirklich verstünden, dass das die Botschaft war, die Jesus seinen Jüngern mitgab und die auch die Jünger glaubten. Es wird ein Tag kommen, an dem diese Welt ein Ende findet. Aber selbst wir, wenn wir hier in dieser Gemeinde Gemeinschaft haben, denkt einfach mal an das Abendmahl. Von Zeit zu Zeit treffen wir uns gemeinsam für das Abendmahl. Aber wusstest du, dass du beim Abendmahl nicht nur an den Tod Jesu denkst, an sein Opfer für dich am Kreuz von Golgatha? Sondern es heißt in der Heiligen Schrift, ihr tut dies zu meinem Gedächtnis bis an den Tag, an dem ich wiederkomme. Versteht ihr? Das Mahl, was wir gemeinsam einnehmen, ist nicht nur Gedenken an Jesu Tod für dich, sondern wenn du das Abendmahl feierst, erinnerst du dich genauso daran, Jesus Christus kommt wieder. Bist du dir dessen bewusst, wenn du das Abendmahl haltest? Ist dir das noch präsent? Wo stehst du als siebenten Tagsadventist, der du in deinem Namen die Hoffnung trägst, Jesus kommt wieder? Es zeigt uns, die Botschaft seines Kommens belebte die christliche Gemeinde seit jeher. Und wir können jetzt also schauen, ob wir jetzt im Alten Testament gucken, Wir könnten das Alte Testament Schriftstelle für Schriftstelle durchgehen. Wir könnten stundenlang nur Bibeltexte lesen aus dem Alten Testament, die uns sagen, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird, dass diese Welt ein Ende finden wird und dass Gott eine neue Welt aufrichtet. Aber allein wenn wir im Neuen Testament bleiben, können wir unzählige Texte lesen, die uns genau das sagen. Schaut einmal, im Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus ein Gleichnis. Und das ist genau in dieser selben Predigt der Endzeit. Es ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und dort in dem Gleichnis sagt er, Jesus Christus beschreibt sich wie ein Bräutigam. Und er kommt, um seine Braut mitzunehmen. Und dort sind diese 10 Jungfrauen. Im nächsten Evangelium, im Markus-Evangelium, beschreibt Jesus ein Gleichnis. Und er vergleicht sich selber mit einem Haushalter, der auf eine weite Reise geht. Aber eines Tages wird dieser Haushalter was? Er wird zurückkommen. Im Lukas-Evangelium finden wir folgende Beschreibung von ihm. Er vergleicht sich selber mit einem Händler, der großen Reichtum hat. Und dieser Händler geht in ein fernes Land und teilt sein Reichtum auf seine Diener auf. Und die sollen mit diesem Reichtum handeln und sollen es vermehren. Warum? Weil Jesus sagt, dass dieser Händler eines Tages wieder zurückkommen wird. Oder denkt zum Beispiel an das Johannesevangelium. Johannes zitiert Jesus, als Jesus Folgendes sagte: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, werde ich was? Werde ich wiederkommen, damit ihr seid, wo ich bin. Geht eine Schriftstelle nach der anderen durch. Das Neue Testament spricht überall davon. Im Römerbrief lesen wir zum Beispiel, dass wir Jesus kommen sehen und alles wird unter seinen Füßen sein. Er kommt als Herrscher zurück. Im ersten Korintherbrief lesen wir, wie Paulus sagt, Christus kommt wieder, um die Toten zu neuem Leben zu erwecken. Er wird ihren Körper verändern, verwandeln, in einem Augenblick. Im zweiten Korintherbrief heißt es, dass wir ein neues Haus empfangen werden. Dieses neue Haus vergleicht er wie mit einem Tempel. Es beschreibt einen neuen Körper, wenn er wiederkommt. Im Philipperbrief lesen wir, dass unsere Gemeinschaft mit ihm ist, vom ersten Tag bis zu jenem Tag, an dem der Herr erscheint, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Im Kolosserbrief lesen wir, wenn Christus in unserem Leben erscheint, dann werden auch wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Es heißt im ersten Thessalonicher Brief, dass wir warten sollen auf den Sohn, wenn er vom Himmel kommt. Im zweiten Thessalonicher Brief wird uns die Hoffnung mitgeteilt und da wird dieses herrliche Bild uns gezeigt, dass der Christus wiederkommen wird mit dem Schall der letzten Posaune und die Toten zum Leben erweckt, damit sie bei ihm sind und wir, die wir leben, auch. Der Titusbrief sagt uns, dass das die selige Hoffnung ist der christlichen Kirche von Anbeginn an, das Kommen des Herrn. Jakobus schreibt genau über dasselbe und er ermutigt seine Leser: Seid geduldig bis an das Kommen des Herrn, wie dieser Bauer, der geduldig ist und wartet, bis dieser Spätregen kommt. Die ganze Bibel können wir lesen, vom Anfang bis zum Ende, ja sogar bis ins Buch der Offenbarung. Und die Offenbarung endet genau mit diesen Worten: Ja, komm, Herr Jesus, Amen, komme bald. Die Botschaft lautet: Christus wird eines Tages wiederkommen. Und diese Welt, in der wir heute leben, wird ein Ende finden. Alles, was du hier siehst, alles, was hier existiert, wird ein Ende haben, damit ein Neuanfang geschieht. Wie wir es heute Morgen auch schon von Gott gelernt haben aus der Sabbatschule. Auf menschliches Versagen kommt nämlich Gottes Wunsch und Wille, einen Neuanfang zu machen. Und so sagt es uns auch die Bibel. Wenn wir heute in unsere Zeit allerdings schauen, in unsere Gesellschaft, werden wir merken, dass unsere Gesellschaft in die Zukunft mit einem sehr düsteren Blick hineinschaut. Ich war jetzt erst kürzlich auf einer Weihnachtsfeier, wie so viele von euch. Und das war die Weihnachtsfeier von meiner Verwandtschaft in der Steiermark. Und auf dieser Verwandtschaftsfeier, wo der größte Teil der Verwandtschaft nicht adventistisch ist, da kommt man sich immer so ein bisschen vor, wie wird man diese Feier verbringen? Und prinzipiell sehen wir uns nicht so oft im Jahr, vielleicht einmal bei der Weihnachtsfeier. Aber es ist immer eine sehr sonderbare Situation und gleichzeitig auch sehr schön. Weil ich sage eins: Gott öffnet immer Türen für Gelegenheiten. Aber mir ist eins bewusst geworden. Ich saß dort zusammen mit den Leuten und ich saß bei dem Essen mit den Männern an einem Tisch. Die sind alle älter als ich. Und ein Mann war dort, den ich noch nicht kannte aus der Verwandtschaft. Er war erst seit kurzem mit einer von den Cousinen meiner Frau zusammen, als Paar. Und ich habe mir dann gedacht, während wir da so unsere steirische Jause gegessen haben, dass ich ihn einfach mal frage, wie er heißt. Und ich fragte ihn dann, wie er heißt. Und wir kamen in ein Gespräch. Die anderen Männer waren schon leicht angetrunken. Es war eine recht lustige Atmosphäre dort. Und ihr könnt euch vorstellen, wie man sich dann dort fühlt. Aber ich bin trotzdem ins Gespräch mit ihm gekommen und er war noch nüchtern, er hatte nicht getrunken. Und dann habe ich ihn gefragt, was er so macht und so weiter. Und er hat mich dann gefragt und ich habe ihm erzählt, ja, wir waren damals in Tirol, da ist unsere Tochter geboren und so weiter und so weiter. Jetzt sind wir in Vorarlberg. Irgendwann im Gespräch kommt er auf diesen Punkt zurück. Ja, was habt ihr denn in Tirol verloren? Und erst recht in Vorarlberg. Und dann habe ich ihm gesagt, warum wir dort sind. Und ich habe ihm gesagt, ich bin Jugendpastor, ich bin Prediger. Und dann hat er gedacht, echt? Und das hat ihn dann interessiert. Und wir sind in ein Gespräch gekommen und ich habe ihm dann erzählt, was ich mache. Und ich habe ihm Erfahrungen erzählt, die ich mit Jesus mache. Und dass Jesus für mich lebendig ist, präsent ist und dass er in unserem Leben präsent sein möchte. Dass er genauso existiert, wie er damals einst gelebt hat. Und dass er heute noch mit uns Menschen in Kontakt treten will. Das war für ihn alles sehr neu. Er hat mit dem Glauben nicht viel zu tun gehabt. Aber dann ist er auf einen Gedanken gekommen. Er hat mich gefragt, ja, wenn du da so unterwegs bist und mit vielen Menschen zusammenkommst, um ihnen zu zeigen, was die Bibel sagt, darf ich ja mal wissen, wie viele Menschen eigentlich dafür offen sind? Und ich habe ihm gesagt, es sind nicht viele. Und dann hat er von seiner Sicht, er kommt eher so aus einer naturbezogenen Sicht auf Schützen unserer Umwelt und Schützen unserer Verbrauchsmittel und all dessen, was wir konsumieren. Und von dem Punkt hat er dann gesagt, ich habe nämlich eigentlich den ähnlichen Eindruck, du vielleicht von deiner christlichen Seite, aber ich von meiner, dass die Welt, so wie sie jetzt ausschaut und so wie sie sich jetzt entwickelt, dass das nicht lange gut gehen kann. Allein von dem, wie wir unsere Ressourcen konsumieren. Allein von dem Blickpunkt, wie wir als Gesellschaft einen Trend einschlagen, der uns Menschen auf einen Abweg führt, wo Werte überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und das hat er von seiner Perspektive so gesehen. Und er fand es deshalb sehr interessant, wie ich als gläubiger Christ über die jetzige Situation unserer Weltgeschichte nachdenke. Und ich habe ihm dann erzählt, ich bin davon fest überzeugt, dass die Bibel sagt, dass wir uns jetzt in der Endzeit befinden, von der Jesus vorhergesagt wird, hat, sie wird kommen. Das heißt, ihm war das bewusst, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Irgendwas muss geschehen. Und egal, mit wem du heute redest, die Welt, in der wir leben, die Menschen, wenn du im Privaten mit ihnen sprichst, ganz ehrlich, die Welt ist pessimistisch über die Entwicklung. Und es gibt eine Sache, die die einzige Hoffnung ist in der Situation, in der wir heute leben. Jesus betete einst ein Gebet. Und nicht umsonst haben wir dieses Motto, denn es ist Teil dieses Gebetes. Ihr könnt euch erinnern, als seine Jünger ihn fragten, Herr, wie sollen wir beten? Da sagte ihnen Jesus Folgendes, wenn ihr aber betet, so sagt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, und was kommt dann? Dein Reich komme. Und wenn Jesus dieses Gebet so formuliert hat, und wir uns heute die Weltgeschichte anschauen, dann möchte dieses Gebet von Jesus beantwortet werden. Versteht ihr? Irgendwann muss dieses Gebet beantwortet werden, denn es ist bis heute nicht wirklich beantwortet. Aber das ist die Hoffnung, die einzige, die wir haben, dass dieses Gebet von Jesus erhört wird. Dein Reich möge kommen. Und ganz gleich, wie pessimistisch diese Welt ist und welchen Trend sie geht, dieses Gebet wird beantwortet werden. Ob wir wollen oder nicht. Jesus wird wiederkommen. Und das sagt uns die gesamte Bibel, vom ersten Buch bis zum letzten. Jetzt kommen wir zurück zu dem, was die Jünger sagten. Die Jünger sagten in Kapitel 24, Vers 3 Folgendes. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein deines Kommens? Sie wollten also wissen, erstens, wann dieses Kommen sein wird und zweitens, was die Vorboten sein werden für dieses Kommen. Und was hat Jesus ihnen darauf gesagt? Auf die erste Frage, wann wird das sein? Kapitel 24, Vers 7 und Vers 36. Schaut, was dort steht. Jesus sagte ihnen auf die Frage, wann Folgendes. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Der Vater weiß, wann dieser Tag sein wird. Und in seiner Souveränität wird er diesen Tag festlegen. Das heißt aber auf die Frage, wann, bekommen die Jünger keine Antwort. Aber was ist mit der zweiten Frage? Die zweite Frage lautete, was sind die Zeichen für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und auf diese Frage gibt Jesus ihnen eine Antwort. Und hier kommt die Antwort. Das Erste, was Jesus sagt, was uns auch die Augen öffnen sollte, ist der Vers 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Er sagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Kommen wir in unsere Zeit heute. Ist dieses Zeichen, was Jesus vorhergekündigt hat, gekommen? Jesus sagte, es werden viele kommen in meinem Namen und werden viele verführen. Wenn wir allein in unsere heutige religiöse Welt schauen und du dich mal auf dem religiösen Markt umschaust, da kannst du wählen, was du willst. Und wenn du willst, kannst du auch deine eigene Religion gründen. Und wenn du ein gutes Marketing hast, werden sie dir alle folgen. Noch ein bisschen christlichen Mantel rüber und es gelingt. Es ist die Zeit da, in der unsere religiöse Gesellschaft so vielfältig geworden ist, ja sogar die christliche, dass wir uns echt fragen müssen, wer hat da noch das Wort Christi wirklich in seiner Botschaft? Wisst ihr, wie viele christliche Konfessionen es heute gibt? 42.000 christliche Konfessionen. Dabei fragt man sich ganz ehrlich irgendwann, irgendwas ist da schiefgelaufen. Ist da was schiefgelaufen oder ist das eine Erfüllung von dem, was Jesus gesagt hat, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn wenn heute ein Mensch sich auf die Suche macht, dann hat er ein ganzes Spektrum zum Aussuchen. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Zeit, in der wir merken, dass die Suche nach einer Begegnung mit Gott so stark ist wie noch nie. Menschen suchen überall nach einer geistlich-spirituellen Erfüllung. Die Frage ist, sind wir da? Ist die Botschaft, die wir vorangebracht haben, die wir hinausgetragen haben, ist die wirklich durchgedrungen? Sind Menschen von dieser Botschaft berührt worden, sodass sie wirklich den Weg zu Jesus gefunden haben? Und ich denke da auch an mich ganz persönlich. Wenn Jesus sagt, es werden viele kommen in meinem Namen, da frage ich mich doch auch, ich als Christ komme doch auch im Namen Jesu, oder? Du als gläubiger Christ kommst du nicht auch im Namen Jesu? Das heißt, der erste Teil, der ist auf alle uns bezogen. Es werden viele kommen in meinem Namen. Nur die Frage ist, was du in deiner eigenen persönlichen Botschaft über Jesus verkündigst. Bist du ein Stolperstein für andere Menschen? Oder bist du ein Wegweiser, der zu Jesus hinweist? Merkst du, dass selbst wir, jeder einzelne von uns, in dieser Prophetie möglicherweise sich wiederfinden könnte? Denn wenn wir zwar den Namen Jesu tragen, wenn du dich Christ nennst, aber nicht Christus in dir ist, wenn du dich bekennst als gläubiger Nachfolger Jesu, aber dein religiöses Leben sich immer nur quasi im Kreis dreht und es vielleicht nur abhängig ist oder nur davon hängt, dass du vielleicht einmal in der Woche im Gottesdienst bist, so würde ich mich ganz ehrlich fragen, ob ich nicht vielleicht eine neue Begegnung mit Jesus brauche. Denn der Herr sagte, es werden viele kommen in meinem Namen und werden viele verführen. Wo stehst du in deiner Botschaft? Wo stehst du in deinem Glauben? Jesus sagte aber noch andere Sachen voraus. Er hat nicht nur den Appell gemacht an die Gläubigen, die in dieser Zeit leben werden, sondern er sagte etwas, und zwar, dass es in Vers 7 erwähnt ist. Im Vers 7 und im Vers 6 spricht Jesus davon, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Frage: Sind diese Zeichen, die Jesus vorhergesagt, Zeichen, die sich in unserer Zeit erfüllen? Ja, ich habe schon viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, Kriege hat es schon immer gegeben. Also kann man gar nicht wirklich sagen, ob das ein Zeichen der unserer Zeit ist. Aber denken wir doch einmal nach. Wenn Jesus zu seiner Zeit sagte, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, ein Volk erhebt sich gegen das andere. Das hat es zur Zeit Jesu doch auch gegeben. Das Römische Reich war ja bekannt für die Grausamkeiten und die Kriegsführung und die Eroberung des ganzen Mittelmeerraumes. Aber wenn Jesus selbst in dieser Zeit sagt, dass das ein Zeichen sein wird, dann sollten wir doch mal nachdenken über das, was sich in unseren letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Die Kriege und das Erheben einiger Völker über andere hat es zwar immer gegeben, aber mit Beginn des letzten Jahrhunderts hat es ein Ausmaß gehabt, wie es das davor noch nie gegeben hat. Denkt einmal an den Ersten Weltkrieg. Nicht umsonst nennen wir das Weltkrieg, weil die ganze Welt davon erfasst war. Und es ist dann gesteigert worden und hat sich im Zweiten Weltkrieg wiedergefunden. Das ist genau das, was ich gerade mit den Schülern gerade in der Lia-Schule unterrichte, im Geschichtsunterricht. 50 Millionen Menschen in 6 Jahren tot. 50 Millionen Menschen in 6 Jahren. Und die Dunkelziffer wissen wir gar nicht. Die Welt hat ein Ausmaß gefunden, wo die Kriege nicht nur regional sind wie früher. Die Kriege unserer Welt und der Schauplatz, wo die ausgetragen werden, erfasst heute unsere ganze Welt. Wir sind in eine Zeit gekommen, wo man nur einen Knopf drücken muss und wir könnten mit einem Knopf die gesamte Welt vernichten. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Erfindung der Atombombe ausprobiert und sie ist gelungen. Die Amerikaner hatten damals Schwierigkeiten beim Fertigstellen dieser Bombe im Jahr 41. Und es war Albert Einstein, der dann innerhalb von 14 Tagen das Problem gelöst hatte. Und dann fiel die Bombe. Und kurz vor seinem Tod sagte Albert Einstein auf seinem Sterbebett: Ich habe auch auf den Knopf gedrückt. Versteht ihr? Die Welt, in der wir heute leben, erfasst etwas, was wir uns nicht mehr vorstellen können. Der Krieg, der heute im Nahen Osten stattfindet, umfasst die ganze Welt. Die ganzen Kontinente sind mit darin involviert. Und Jesus sagte eins: Ihr werdet es hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Wenn das nicht Vorboten sind und Menschen, die in diesen Gegenden leben, werden es umso mehr merken. Aber Jesus sagte, das alles muss so geschehen. Es sind Zeichen der Zeit, die uns die Augen öffnen sollten, in welcher Zeit wir heute leben. Aber es geht noch weiter. Wenn wir zum Beispiel den Vers 9 lesen, lesen wir etwas sehr Interessantes. Der Vers 9, der führt uns in ein Thema ein, was unsere Gesellschaft heute auf eine Art erlebt, wie ich sie vorher nie mehr hätte vorstellen können. Vers 9, da sagt Jesus: Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Bisher habe ich immer gedacht, dass diese Aussage Jesu sich bezieht auf eine religiöse Verfolgung. Ihr werdet in Bedrängnis sein, preisgegeben, sie werden euch töten, um meines Namens willen. Das heißt, Menschen, die um des Glaubens willen verfolgt werden, und da sehen wir heute, die Christenverfolgung ist eine der größten, die es bisher so auch noch nie gegeben hat. Jetzt, genau heute, an diesem Tag, sind Millionen von Christen auf der Flucht und werden verfolgt um ihres Namens, um ihres Glaubens. Dass wir heute hier in Ruhe sitzen und darüber studieren können und lesen können, das ist ein Vorrecht. Aber die Sache ist, dass das ein Zeichen ist, das sich anbahnt. Aber darüber hinaus sagt Jesus noch Folgendes. Er sagt nämlich: Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Frage: Gibt es das heute? Werden auch wir gehasst nur deshalb, weil wir uns bekennen, wir glauben an Jesus und folgen ihm nach? Wie denkt die Gesellschaft heute über Menschen, die sagen: Ich glaube an die Bibel? In der Salzburger Zeitung war ein Artikel über Ben Carson. Das ist jetzt schon einige Wochen her. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das gelesen hat. Da wurde der Trump mit Carson verglichen. Und man hat in der Zeitung dort in Salzburg einen kurzen Artikel drunter geschrieben. Und man hat auf Carson zugestöchert und ist auf ihn eingegangen, deshalb, weil er bibelgläubig war, und hat ihn verschrien, dass er nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und man macht sich Sorgen hier, was da für zwei Verrückte für das Weiße Haus reinkommen wollen. Das heißt, wenn du heute sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Bibel, dann weckt das innerhalb der Gesellschaft sofort auf Abschreckung. Ich denke nur an meine letzte Weihnachtsfeier zurück. Ich rede dort mit einer anderen Person aus unserer Verwandtschaft und dann fragt mich diese Person: Ja, sag mal, ist deine Mutter auch so extrem gläubig, so extremistisch oder ist sie eher so moderat oder? Und ich dachte mir, bitte was? Und das von einer Person, die sich christlich bekennt als römisch-katholisch. Und nur weil ich an Jesus glaube und glaube, dass das, was in der Bibel stimmt, wahr ist, wird man gleich in diese Schublade gesteckt, weil die Gesellschaft dazu erzogen worden ist, dass alle, die wirklich an Jesus glauben, so verschrien werden. Jesus sagte eins, ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Und schaut euch das so an, innerhalb der Christenheit. Wenn du es wirklich ernst meinst, Jesus, bist du unten durch. Wenn du wirklich an die Bibel glaubst, dann denken sie alle, du bist ein Fanatiker, ein Extremist. Aber denk daran, Jesus hat gesagt, das wird geschehen und das wird ein Zeichen sein für die Zeit vom Ende der Welt. Jesus Christus geht ein bisschen weiter. Wir lesen im Vers 37 ein Bild, was wir auch heute in der Sabbatschule kurz erwähnt haben. Wir haben heute in der Sabbatschule über Noah gesprochen als Symbolfigur für den Neuanfang. Und es heißt in seiner Endzeitrede bei Jesus über ein weiteres Zeichen, was geschehen wird am Ende der Zeit. Es heißt im Vers 37, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Und dann sagt Jesus, und sie aßen und tranken und sie heirateten und ließen sich heiraten. Was bedeutet das? Jesus schildert die Zeit, in der die Zeichen geschehen am Ende der Welt und vergleicht sie mit der Zeit des Propheten Noahs. Und die Zeit Noahs war eine Zeit der Ausschweifung, eine Zeit der Freizügigkeit, eine Zeit, wo alles egal war. Jeder konnte machen, was er wollte. Die, die gläubig waren, wurden ausgelacht. Alles ist gleich, alles ist erlaubt. Schaut doch mal in unsere Zeit heute hinein. Diese Unbesorgtheit, dieses Leben im Jetzt, was morgen passiert, ist egal. Lebe jetzt und zufrieden und glücklich, genieße es alles. Manche Leute haben sogar ausgelegt, dass dieses Heiraten und sich verheiraten lassen ein Hinblick darauf ist, dass die Gesellschaft zu einem Punkt kommt, dass dieses Bündnis der Ehe keinen Wert mehr hat. Dass es ein Heiraten und sich wieder verheiraten gibt. Einmal mit dem und einmal mit dem. Mein Gelöbnis hat keinen Wert mehr. Schaut in unsere Zeit hinein, wenn diese Interpretation wirklich haltbar ist. Was ist das für eine Zeit, in der unsere Werte der Gesellschaft aus der Bibel einst kamen, die aber heute so tief gesunken sind, dass es ganz egal ist, mit wem du zusammen bist. Partner wechseln wie Kleidung, kein Problem für die Jugend heute. Die Moral, die unsere Gesellschaft erlebt, die Sexualisierung unserer Gesellschaft, der Druck, der auf die Familien ausgeübt wird, auf die Ehen, selbst auf unsere Ehen in unserer Gemeinde, aufgrund des Trends, sind Boten, die uns einfach sagen, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie essen und trinken, sie heiraten, sie lassen sich verheiraten, sie tun, was sie wollen und keiner fragt nach Gott. Wir müssen nur die Augen öffnen. Und du wirst ein Zeichen nach dem anderen durchgehen. Und die Bibel wird dir sagen, jetzt ist diese Zeit, von der Christus gesprochen hat. Die Bibel spricht weiter von unterschiedlichen Zeichen, aber es gibt ein Zeichen, was innerhalb dieser Endzeitpredigt ziemlich bemerkenswert ist, weil sie von etwas spricht, was mich fasziniert. Schaut mal, was im Vers 14 steht. In Matthäus 24, Vers 14 sagt Jesus, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium in der ganzen Welt, alle Völker werden es hören und dann wird das Ende kommen. Wenn wir vor 500 Jahren gesagt hätten, pass auf, genau das wird geschehen. Alle Welt, alle Völker, alle Menschen werden es hören. Vor 500 Jahren hätten sie gesagt, puh, wir kennen noch nicht mal fast alles, was man da zu entdecken hat. Überlegt einmal, wie viele Bibelübersetzungen hat es vor ungefähr 500 Jahren gegeben? Martin Luthers Zeiten, wie viele hat es gegeben, wie viele Bibelübersetzungen? Vielleicht ein Dutzend, höchstens ein paar, mehr aber nicht. Und jetzt, wie viele Bibelübersetzungen haben wir heute? Über ungefähr 3000 Bibelübersetzungen. Sodass fast in jeder Hauptsprache Menschen die Heilige Schrift lesen können, das Wort Gottes. Oder denkt einfach mal daran, wenn heute ein Prediger, ein Evangelist eine Evangelisation hält in irgendeinem Land und das über Medien ausgestrahlt wird, dann hören das gleichzeitig wie viele Menschen? Dann hören das mehr Menschen als alle Apostel und alle ersten Christen der Urchristengemeinde gemeinsam es im ersten Jahrhundert verkündigt haben. Ein Mensch heute und es hören Millionen zu. Ich weiß, in unserem Breitengrad hier in Österreich sind wir das nicht so gewohnt. Aber bei mir in meiner Heimat, wenn wir in der südamerikanischen Division eine Evangelisation haben, wisst ihr, wie das da ausschaut? Da gibt es von Zeit zu Zeit sowas. Da wird dann eine Evangelisation gehalten an einem Ort, dann wird das alles auf die Stationen hochgeladen und alle Adventisten und alle Adventgemeinden versammeln sich, um diese Evangelisation zu hören. Und da hören dann Millionen von Menschen zu. Millionen von Menschen. Ich kann mich erinnern an eine der letzten von Alejandro Bullón. Über 12 Millionen Menschen an einer Evangelisation beteiligt. Wenn ich das vor 500 Jahren gesagt hätte, da hätten mich die Gläubigen ausgelacht. Versteht ihr? Aber das ist die Zeit, von der Jesus spricht. Es heißt nämlich, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Wir sind in einer Zeit, die von großen Herausforderungen für unsere Welt ist, für uns als Gemeinde. Aber gleichzeitig öffnet Gott auch Türen, die eine unglaubliche Chance bieten, wie sie noch nie gegeben hat. Die Bibel spricht von diesen Zeichen und sie erfüllen sich eins nach dem anderen. Es spricht über die Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit unserer Welt. Nicht nur im Matthäusevangelium, sondern auch in den anderen Teilen der Bibel gibt es Zeichen. Schaut einmal, was der Apostel Paulus gesagt hat. Wir gehen in den 1. Timotheusbrief. Der Apostel Paulus kündigte auch einige Zeichen an. Habt ihr das gewusst? Nicht nur Jesus sprach über Zeichen am Ende der Welt. Im 1. Timotheusbrief sagt der Apostel Paulus im Kapitel 4, Vers 1 folgendes. Er spricht an seinen jungen Schüler Timotheus folgendes. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Aus christlichen Kreisen heraus werden Menschen aufwachen, die das, was sie einst von Jesus gelernt haben, für nichts mehr erachten und zurückkehren zu teuflischen Lehren, um viele zu verführen. In christlichen Kreisen. Und ich möchte nicht die Adventgemeinde davor ausschließen. Denn es heißt schon in der Urchristengemeinde, nach meinem Weggehen werden kommen reißende Wölfe aus eurer eigenen Mitte. Und ich glaube, wir sollten uns genauso die Frage stellen, ob es nicht auch in unseren Kreisen solche Episoden manches Mal gegeben hat. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass aus den christlichen Kreisen, die einst für Jesus alles gegeben haben, solche Menschen auftreten. Schaut, im 2. Timotheusbrief sagt der Apostel Paulus etwas anderes, Kapitel 3. Auch ein Zeichen über die Zeit am Ende der Welt. 2. Timotheus, Kapitel 3, und dort lesen wir Vers 1. Wenn man das liest, da werden einem schon einige Dinge bewusst. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Da steht, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide, sagte Paulus. Wenn man das liest, da charakterisiert Paulus die Menschen, wie sie am Ende der Welt sind. Es klingt so, als würde ich heute die Zeitung lesen. Versteht ihr? Die Bibel berichtet uns von einem Zeichen nach dem anderen. Es gibt noch etliche Zeichen. Es gibt eine ganze Liste davon. Denkt einfach mal an das Alte Testament, Daniel. Es heißt in Daniel Kapitel 12, dass am Ende der Zeit dieses Buch von Daniel studiert werden wird und viele werden Erkenntnis erlangen. Liebe Geschwister, als Adventgemeinde sind uns die Botschaften des Propheten Daniels ins Auge gestochen und wir haben sie gestudiert in den letzten Wochen hier. Für die, die am Freitagabend hier waren, ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, dass die Erkenntnis aus dem Buch Daniel entschlüsselt ist. Die Bibel ist klar und deutlich darüber. Und wenn jemand darüber noch Zweifel hat, dann kommt zu den Freitagabendandachten. Denn das hat sich genauso erfüllt, dass die Schrift des Propheten Daniel verstanden wird für die Menschen. Über dieses Zeichen des Aufkommens des Antichristen spricht auch der Apostel Paulus in seinem 2. Thessalonicher Brief. Er sagt, bevor der Herr erscheint, muss der Sohn des Verderbens erscheinen. Und auch Petrus spricht in seinem Petrusbrief, dass am Ende der Zeit Spötter kommen werden, die spotten werden über die, die sagen, der Herr kommt bald. Heute hören wir Menschen, was, Adventisten? Ihr predigt schon seit so vielen Jahren, der Herr kommt. Er kommt ja nicht. Wie viele Jahre sind vergangen? 2000, seitdem Jesus das gesagt hat? Ach, das macht nichts. Andere christliche Kirchen haben dieses Problem anders gelöst, dass er nicht kommt. Andere christliche Kirchen haben gesagt, Jesus Christus ist bereits wiedergekommen, unsichtbar, ist nicht so schlimm. Lebt trotzdem treu weiter. Andere Kirchen haben gesagt, Christus ist bereits wiedergekommen und hat Gestalt gefunden in der Kirche. Wir brauchen nicht mehr warten auf sein Kommen in den Wolken des Himmels. Ja. Aber Petrus sagt eins, selbst wenn sich der Tag seiner Wiederkunft verzögert und die Spötter spotten werden, es muss so geschehen. Aber wartet, bleibt treu, seid geduldig, er wird kommen. Und so können wir ein Zeichen nach dem anderen uns anschauen. Und liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister, es sind nicht meine Worte, aber es sind die Worte Jesu und es sind die Worte der Heiligen Schrift, die uns eins sagen, der Tag seines Kommens, von dem Jesus gesprochen hat, von dem er auch, die er auch den Jüngern gesagt hat, er wird kommen und was auch die Jünger selbst glaubten, selbst die Apostel, der Tag rückt näher. Bist du dir dessen noch bewusst? Der Herr wird wiederkommen und diese Welt wird ein Ende haben. Aber es braucht so manches Mal ein Ende, damit ein Neuanfang geschehen kann. Und auf diesen Neuanfang blicken wir. Und das ist die Hoffnung der christlichen Gemeinde seit eh und je gewesen. Wir kommen zu einem Abschluss. Denn die Frage, die sich uns stellt, ist, wo stehe ich an diesem Tag? Wir fangen das neue Jahr 2016 an. Manche machen sich vielleicht irgendwie Neujahrsvorsätze. Aber was geht dir wirklich durchs Herz? Was bittest du Gott? Um Segen in der Arbeit, um Segen in der Familie? Für die Kinder, für die Arbeit, für die Schule, für die Ausbildung. Was ist dir wirklich wichtig? Vielleicht sollten wir als gläubige Menschen über den Tellerrand ein bisschen hinausschauen und uns zurück auf das besinnen, wo Jesus sagte, siehe, ich komme bald. Betest du, Herr, komm bald? Ich möchte nicht, dass diese Welt so länger existiert, weil so wie sie momentan läuft, es ist keine freudige Sache. Betest du dafür, Herr, komme bald und lass deine Gemeinde und mich bereit sein für diesen Tag? Denn wisst ihr, der Tag der Wiederkunft Jesu wird ein schrecklicher Tag sein für jeden Menschen, der nicht auf der Seite Gottes steht. Es wird ein Tag sein, wo man sich lieber wünschen würde, wie es in der Offenbarung steht, Berge und Felsen fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Denn es ist gekommen, der große und schreckliche Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Aber für die Menschen, die auf der Seite Jesu stehen, ist dieser Tag der Tag, der ihnen wirklich Hoffnung gibt, der ihnen wirklich Erlösung schenkt, der wirklich einen Unterschied macht, der uns wieder das sehen lässt, worum es eigentlich geht als Christen. Dass er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Auf diesen Tag warten wir. Und deshalb diese Frage an uns ganz persönlich, wo stehst du im Hinblick auf die Verkündigung Jesu? Bist du bereit, Jesus zu begegnen? 3 Punkte möchte ich euch mitgeben. 3 Dinge hat Jesus gesagt im Hinblick auf die Frage, wo stehe ich, wenn dieser Tag kommt? Erstens, in Matthäus Kapitel 24 sagte Jesus in Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommt. Das Erste, was Jesus sagte und dir heute mitgeben möchte, ist, wache. Wache wie damals die Jungfrauen in seinem Gleichnis. Sei wachsam in deinem Glauben, was nichts anderes bedeutet, dass du dein Leben füllen lässt mit der Kraft des Geistes, damit du bereit bist, wenn er kommt. Denn du weißt nicht, wann der Herr kommt. Das bedeutet, dass du heute dich jeden Tag mit Jesus verbindest, dass der Heilige Geist Raum in deinem Leben gewinnt und dass du dieses Licht leuchten lässt. Jesus sagte, wache, wache jeden Tag. Das Zweite, was Jesus sagt, reinige dein Herz, reinige dein Leben und übergib es dem Herrn. Denn Jesus Christus wird kommen, um seinen Lohn zu geben einem jeden, was er empfängt. Es sei gut für Gutes und ewiges Leben, es sei böse für ewige Verdammnis. Und Jesus ruft dich auf, gib dein Herz ihm, reinige dein Leben. Und drittens sagt Jesus in Vers 44, darum seid auch ihr bereit, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde er kommen wird. Und er wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Darum seid auch ihr bereit. Wir wissen nicht, zu welcher Stunde er kommt. Und er wird kommen zu einer Stunde, da du es nicht meinst. Würdest du vermuten, dass er heute kommt? Kommt Jesus vielleicht heute Abend? Die Bibel sagt, es wird eine Stunde sein, in der du nicht meinst, dass er kommen würde. Wo die Gläubigen es nicht erwarten würden. Und deswegen, weil wir es nicht wissen, sagt Jesus, wachet, reinige dein Leben mit Gott und sei bereit. Wie kann ich bereit sein, fragt der eine. Muss ich jetzt erst haufenweise Bibelstunden bekommen, damit ich es verstanden habe? Ich möchte dir eins sagen, die Bibelbotschaft sagt Folgendes. Erstens, tue Buße, kehre um, übergib dein Leben dem Herrn, bekenne deine Sünde, das, was dich bisher von ihm getrennt hat, gib es ihm, leg es ans Kreuz von Golgatha. Und der zweite Punkt, wo Jesus sagt, nimm ihn als persönlichen Heiland an, erkenne ihn als deinen Herrn und Gott. Diesen Schritt, wenn du ihn gehst, dann brauchst du nicht bis morgen warten. Die Bibel sagt, wenn du heute die Stimme Gottes hörst, so verstocke nicht dein Herz, sondern mach es auf für ihn und entscheide dich für ihn. Jesus sagte, kehre um und nimm mich an als deinen persönlichen Herrn und Heiland. In diesem Moment kannst du bereit sein. Du kannst es jetzt, hier und heute. Du musst nicht warten bis morgen. Und ganz gleich, wann der Herr kommt, du wirst in Christus verborgen sein und warten und bereit sein auf diesen Tag. Ich glaube, wir sind als Adventisten mit jedem neuen Jahr immer vor eine Herausforderung gestellt. Was bringt das neue Jahr? Vor allem, was bringt es uns als diejenigen, die auf sein Kommen warten? Auf was wartest du in diesem Jahr? Denke daran, Jesus sagte, er wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Dieses Motto wird uns begleiten das ganze Jahr über. Doch wo stehst du? Bist du einer, der auf diesen Tag wartet und wacht und bereit ist und der sein Leben in die Hand Gottes gelegt hat? Ich glaube, dass jeder von uns in diesem im Herzen diese Entscheidung trifft und treffen möchte. Aber der Punkt ist folgender. Du kannst heute aus dieser Gemeinde gehen, ein neues Jahr beginnen und kannst diese Gemeinde verlassen und sagen, es war gut, die Predigt. Es war gut, dass man wieder mal über dieses Thema gesprochen hat. Aber wenn die Entscheidung, die du jetzt in deinem Herzen triffst, wenn du sie nur hier so äußerst und dir denkst, ja, es stimmt, und du dann rausgehst und dich morgen wieder der Alltag erfasst, dann wird auch diese Predigt möglicherweise bald in Vergessenheit geraten. Aber der Punkt ist der, Jesus ruft jeden auf in seine Nachfolge. Und ich möchte deshalb euch auch aufrufen, dich ganz persönlich. Wenn du die Entscheidung, die du in deinem Herzen getroffen hast, wenn du sie Jesus bekennen möchtest, dass du deine Sünden bereust und dass du sie bekennst und dass du mit ihm einen Neuanfang starten möchtest in diesem neuen Jahr, dass du bereit sein möchtest und wachen möchtest und dass du dein Leben ihm hingeben willst, dass der Heilige Geist dich erfüllt im Hinblick auf sein Kommen, dann möchte ich dich einladen, dass du an dieser Stelle, wenn dir das ein Bedürfnis ist, das auszudrücken, vor Jesus Christus aufstehst und es damit bekundest. Jesus weiß, dass du die Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast. Aber der Punkt ist der, es macht einen Unterschied, ob du das bekennst und den Menschen zeigst. Denn erst dann wird es dir in Erinnerung bleiben. Damals, am Anfang von 2016, ich bin aufgestanden, Herr Jesus, für dich. Und ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich bereit sein möchte für den Tag, an dem du kommst. Heute, hier und jetzt und dieses Jahr. Deswegen lade ich dich ein, wenn du das Jesus sagen möchtest, dann steh auf dort, wo du bist. Und ich möchte ganz bewusst für dich beten. Wenn dich diese Entscheidung wirklich bewegt, dann steh auf. Du tust es nicht für den, der links und rechts neben dir ist. Du tust es nicht für die anderen Menschen. Du tust es für den Herrn, der uns gesagt hat, siehe, ich komme bald. Gott sei Dank dafür. Und ich möchte gerne jetzt ein Gebet sprechen zum Abschluss. Für jeden Einzelnen von euch. Ich möchte Gott bitten, dass er euch segnet in der Entscheidung, die ihr jetzt getroffen habt. Unser lieber Vater im Himmel, unser Gott, wir möchten dir die Ehre geben und wir möchten aufblicken zu dir. Du, Herr Jesus, hast gesagt, dass du wiederkommen wirst und dein Reich aufrichten wirst. Das ist die Hoffnung gewesen seit Anbeginn der ersten Christen. Das war dieser treibende Motor, Herr, du kommst bald, und die ersten Christen glaubten, es würde sogar in ihrer eigenen Zeit stattfinden. Doch Herr, du hast gesagt, es werden Zeichen da sein, die werden euch Gewissheit geben. Siehe, ich stehe vor der Tür. Herr Jesus, dein Wort rüttelt uns auf. Dein Wort bringt uns zum Nachdenken. Es sind nicht Menschenworte, sondern es sind die Worte des lebendigen Sohnes Gottes, die uns heute gezeigt haben, dass du kommen wirst, dass diese Welt ein Ende finden wird. Aber wir müssen nicht im Ungewissen sein über dein Kommen. Wir wissen zwar nicht den Tag und die Stunde, aber Herr, wir wissen, dass das, was jetzt geschieht, Vorboten sind. Und Herr, wir stehen ganz persönlich vor dir. Jeder einzelne Mensch wird vor dir einst stehen. Wir werden nicht als Gruppe erlöst, wir werden nicht als Gemeinde, als Ganzes errettet. Jeder einzelne von uns, Herr, trifft diese Entscheidung. Und ich möchte dich deshalb bitten, dass die Entscheidung, die jeder einzelne hier jetzt getroffen hat, dass sie wirklich von Herzen kommt. Dass sie das, was sie in ihrem Herzen dir sagen möchten, dass du es annimmst, dass du es erkennst. Und ich möchte dich jetzt, Herr, bitten, dass du, wenn sie jetzt ihre persönliche Entscheidung und ihr Anliegen dir vorlegen, dass du hören mögest. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken für diese Botschaft. Wir wollen dir danken, Herr, dass du wiederkommst. Wir wollen dich aber auch bitten, Herr, lass uns jeden Tag bis zu diesem Moment hin bereit sein. Lass uns wachsam sein und erfüllt sein vom Heiligen Geist. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass wir als Adventgemeinde, die wir diesen Namen tragen und diese Hoffnung, nicht einschlafen. Dass wir nicht gleichgültig werden auf dieses Kommen hin, sondern dass es uns mit neuem Leben erfasst, mit Freude und mit dem Eifer, Herr, dass noch mehr Menschen diese Vorbotschaft hören können. Herr, wirke zuerst an unseren Herzen, sodass wir nicht anders können, als für dich ein Licht in dieser Welt zu sein, bis an dem Tag, an dem du wiederkommst. Und so bitte ich dich, Herr, segne uns mit deiner Vollmacht und mit deinem Geist, wie du es versprochen hast. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen.